Wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament lesen. Fängt ja bald ein neues Jahr an, muss man aus dem Alten Testament lesen. Und zwar Hiob, Kapitel 6, den einen Vers 11. Dürfte reichen. Hiob 6, Vers 11, wo es heißt, was ist meine Kraft, dass ich ausharren, und was mein Ende, dass ich mich gedulden sollte? Soweit Gottes Wort. Nun an der Schwelle eines neuen Jahres angelangt, da werden wir noch einmal stille. Stille vor dem Herrn. Und halten praktisch Rückschau. Denn die vergangenen 12 Monate vermögen wir erst jetzt zu übersehen, nachdem sie hinter uns liegen. Weil wir wissen, was sie brachten. Nicht aber wissen wir, was das neue, vor uns liegende Jahr uns bescheren wird. Es sei Gutes oder Böses. Wir alle verfügen über eine nur kleine und geringe Kraft. Und weil wir die Anforderungen vor uns liegend nicht kennen, legen wir das Vertrauen nicht in unsere Kraft, sondern einzig in die Allmacht Gottes. Und hier wissen wir ganz genau, die wir ihm gehören, die wir sein sind, dass Gottes Macht nicht zu gering, die uns betreffenden Probleme zu überwinden. Darum blicken und schauen wir hin zu unserem starken Gott. Denn sein Arm ist nicht zu kurz. In einer sehr tief geprüften Situation befand sich einst der Hiob. Dieses Buch Hiob ist reichhaltig Zeugnis davon. Darum redet er die Bewegungen seines Herzens frei heraus und sagt, was ist meine Kraft? Hiob, der Geprüfte, wusste, Hiob, der Geprüfte spürte ganz genau, wie es in Vers 13b heißt, dass jede Kraft aus ihm vertrieben war. Es war keine Kraft mehr in ihm. Alle Reserven, die er hatte, waren verbraucht, waren gewichen. Gab es da noch Hoffnung für ihn, den Hiob? Sollte er dann in der Kraftlosigkeit, und das ist ja hier unser Textthema, noch ausharren? rentiert sich so etwas? Noch ausharren? Welchen Nutzen hat Ausharren in der Hoffnungslosigkeit? Ist eine Frage, die uns schlicht um und letztlich alle betrifft. Weshalb lässt Gott überhaupt zu, dass ausgerechnet dieser vollkommene Mann Hiob so tief geführt wird? Hat Gott diesen Mann vergessen? Hat Gott ihn irgendwo abgeschrieben? Wie das in den Geschäftsbüchern am Jahresschluss in der Geschäftswelt möglich ist. Abschreibung nennt man das. Wir können sagen, niemals! Der Hiob ist kein Fantast. Er sieht sein Ende. Er sieht das Ende seines Lebens unmittelbar vor sich. Darum sagt er weiter, was ist mein Ende? Im Blick auf seinen sterbenden Leib sieht er bereits den Tod, das Ende. Weshalb sollte er, der Hiob, in solch einer Position sich noch gedulden, noch ausharren? Was soll das? Die zu erleidende, die zu erduldende Trübsal für ihn war sehr groß. Zumal sein Blick, der Blick des Hiob, in dieser Sache auf sich selbst gerichtet war. Warum ließ der Herr diese Trübsal für ihn zu? Wir können nur sagen, dass der Hiob etwas lerne. Darum ließ er es zu. Was sollte denn Hiob lernen? Geschwister, ausharren sollte er lernen. Dem vollkommenen Gottesmann, die Bibel sagt so, redet so, das sind die Worte Gottes. Menschlich vollkommenen Gottesmann, Hiob, war bei seiner Gottesnachfolge das Ausharren unbekannt geblieben. Der brauchte das nicht. Weil der in einem solchen Überschwang von göttlichem Segen lebte, dass er nie in einer Situation war, ausharren zu müssen. Es gab keinen Punkt. Es war ein Zaun um ihn gemacht. Und dort drin, innerhalb des Zaunes, war göttlicher Reichtum. Ausharren müssen wir doch nur dort, wo Not ist, nicht dort, wo der Reichtum Gottes zu Hause ist. Darum benutzt der lebendige Gott jetzt bei Hiob die Trübsal, weil es keine andere Möglichkeit für den Menschen gibt, eingedenk zu werden, den Willen des Herrn zu tun, um Hiob das Rückständige noch nachzulernen, noch nachzuvollziehen. Das ist ein allgemeines Menschenproblem und keineswegs nur etwa diesen Mann Gottes, den Hiob, betreffend. Wir lesen gerade in Psalm 78 den Vers 34. Das betraf Israel. Da sagt der Psalmist, wenn er, Gott, sie, die Israeliten, tötete, erst muss er sie umhauen. Dann fragten sie nach ihm und kehrten um und suchten Gott eifrig und sonst nicht. Wen suchten sie sonst? Den Baal und die Astaroth. Das ist ein allgemein menschliches Problem, mit dem wir zu tun haben. Es muss uns nur gut gehen. Dann suchen wir alles andere. Der Hiob musste das lernen. Und hoffentlich lernen wir es auch. So wie auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 3 sagt, dass die Trübsal Ausharren bewirkt, steht dort. Aha. Also werden wir Ausharren nur lernen in Trübsalen. Aha. Jetzt lernen wir sicherlich was. Darum ist es der Wille Gottes, dass wir durch viel Trübsale ins Reich Gottes eingehen sollen, steht geschrieben. Aber auch der Jakobus, der leibliche Bruder des Herrn, sagt in Kapitel 1, Vers 3, dass die Bewährung des Glaubens, hier geht es um Glauben, die Bewährung des Glaubens Ausharren bewirkt. Ich glaube, in der Heiligen Schrift lernen wir nie aus. Die Bewährung des Glaubens bewirkt Ausharren. Gott will, dass wir ausharren. Weil zum Vollzug des Ausharrens der Glaube eine ganz große Rolle spielt. Ausharren ist letztlich Beständigkeit im Glauben, der sich dann in der Beständigkeit der Hoffnung vollzieht. Ich komme gleich noch drauf. Wie Paulus das auch in 1. Thessalonicher 1, 3 sagt, des Ausharrens der Hoffnung. Das sind die Aussagen der Schrift. Des Ausharrens der Hoffnung. Der Glaube weist immer auf das Ziel. Welches Ziel aber noch nicht sichtbar ist. Auch wenn wir das Ziel nicht sehen, bleiben wir in der Erwartung, Hebräer 11, 1, der Verwirklichung. Und dieser wartende, harrende Zustand bis zur Verwirklichung ist Hoffnung. In dieser Glaubenshoffnung machen wir uns praktisch eins und harren da hinein in der Situation aus. Diese Glaubenshoffnung ist deshalb nicht vergeblich, weil sie und auf unseren Herrn Jesus Christus gerichtet ist, wie das in dieser 1. Thessalonicher 1, 3b Stelle ausgedrückt ist. Ausharren ohne Christus. Ohne Christus. Glauben ist religiöser oder politischer Fanatismus. Wir müssen uns das gut merken. Der echte Glaube hin zu Gott ist, wenn wir sein Wort, das Wort seiner Verheißung, so ernst nehmen, als ob der Herr in diesen Worten allein nur zu mir, zu uns geredet hat. Mit diesem geredeten Wort verbinden wir unser Herz und unseren Sinn, aus dem ja dann die Gesinnung folgt, so tief und innig, dass andere Gedanken, die da nicht hineingehören, die dagegen wirken möchten, vom Feind her begünstigt oder gesteuert sind, gar keinen Raum mehr finden. Das geschieht durch Glauben in der Einsmachung der Aussagen seines Wortes, indem wir das für uns nehmen und in unsere Herzen hineinbinden, fest verbinden. Das ist keine Trennung. Wir lassen nicht mehr los. Der Herr gibt die Kraft dazu, wenn wir von Herzen wollen. In diesem Zustand sind wir Glaubende und verbinden dann unsere Situation mit der Verheißung des Wortes und werden dahingehend eine Glaubenseinheit. In dieser Beständigkeit verharren wir. Auch dann, wenn überhaupt keine Veränderung sichtbar ist. Ein wunderbares Bild zeigt uns das Alte Testament beim Propheten, der da redete, dass es gleich regnen wird nach diesen 3,5 Jahren der Trockenheit. Er schaute zum Himmel und da war noch nichts zu sehen. Na, es kommt gleich. War aber nichts zu sehen. Das kommt aber. Das ist Vertrauen, Glaubensvertrauen auf die Aussagen Gottes. Ob der Herr uns in einen solchen Glauben sehen wird, natürlich eine Frage. Wir wollen das nicht von unserem Sitznachbar abchecken, sondern wir wollen es ihm selbst sagen. Und der Herr möchte es uns zeigen, wie er uns sieht. Diese Glaubensbeständigkeit ruht, sie kommt zur Ruhe, aber nicht in einer Ruhe, dass wir etwas ad acta legen, sondern sie ruht in der Erwartung bis zur Verwirklichung, welche die Heilige Schrift Hoffnung nennt. Hiob, der Mann Gottes, in seiner Situation blickte auf seine Kraft, auf seine Kraft, von der er wusste, dass sie gewichen war. Und ruhte demzufolge nicht in der Glaubenshoffnung seiner Genesung. Der hatte sich abgeschrieben. Was soll hier noch ausharren? Was soll noch dulden? Gar nichts mehr. Aus ist's für mich. Für andere schon. Deshalb sagt er, was ist meine Kraft? Dass ich ausharren soll. Ist doch gar nicht mehr am Platze. Wir sehen hier, dass Krankheitsnot uns auch die geistliche Objektivität nehmen kann. Allein deshalb, dass wir zu viel auf den Umstand und zu wenig auf den rettenden Gott schauen und blicken. Ein Übel durch die ganze Menschheit, durch die Jahrtausende der Bemühungen Gottes mit uns. Und dann sagt Hiob, und was mein Ende, dass ich mich gedulden sollte? Hiobs Blick war bereits auf sein Lebensende gerichtet, aber so, wie es Gott nicht wollte. Wozu sollte dafür noch Lebensgeduld kraftmäßig aufgebracht werden? Es stand doch gar nicht mehr dafür. Die Schwere der Prüfungen Hiobs lässt uns aber kein Recht für ein Urteil gegen ihn zu. Das sage ich gleich noch anhängend. Fest steht, dass der Tiefgang Hiobs hier nur eine krankheitsbedingte Schwankung war und nicht seinen Grundsatz zu Gott betraf. Noch redet der Hiob im Text von der Nutzlosigkeit zu dulden. Da wird unser Verständnis in die heiligen Schriften des Neuen Testaments gelenkt. Und da lesen wir in dem Brief des Jakobus, Kapitel 5, Vers 7 bis 8, in den zwei Versen, gleich dreimal von Geduld. Und dann wird drei Verse weiter in dem Vers 11 in vorbildlicher Weise vom Ausharren Hiobs berichtet. Und dann sagt Jakobus, getrieben vom Heiligen Geist, wodurch ja die Schriften festgelegt worden sind. Der Lobpreis der Glückseligkeit wird über solche ausgerufen, die ausgeharrt haben, steht da. Also war Hiob ein großes und gewaltiges Vorbild im Ausharren. Das ist die Schau, wie Gott einen Menschen sieht und beurteilt. Gott sieht den Hiob nicht in seinem Tiefgang, sondern er sieht ihn in einen völligen Zustand anderer Prägung, nämlich in der Vergebung. In dem Vers 11 wird der Hiob sogar noch neben den Herrn Jesus gestellt, was das Ausharren betraf. Da rangiert der Hiob, ist der Nächste in der ganzen Heiligen Schrift. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, das sind Fakten. Auch wenn er hier einen Tiefgang hat in unserem Textwort. Diesen Ablauf finden wir auch heute bei den Erretteten, welcher der Herr nicht nach den begangenen Sünden sieht, sondern nach dem Maße seiner Vergebung und seiner Liebe. Wie wollten wir sonst überhaupt vor ihm bestehen? Also lebte auch Hiob aus einer völligen Vergebung. Des Weiteren wird das Ausharren Hiobs mit dem Ende des Herrn in Vergleich gestellt. Der Lobpreis der Glückseligkeit gilt dem Ausharren sicher beider. Sicher den beiden. Das Ende jedoch wird nicht auf Hiob, wohl aber auf den Herrn gelenkt. Warum? Denn Hiob lebte an seinem Ende, an seinem Lebensende nach der Gesundung, nicht im Ausharren, sondern in Sättigung, im Überfluss und Segen eines hohen Alters, teilt uns die Bibel mit. Und zwar inmitten seiner Nachkommen von noch weiteren 4 Generationen. So steht's geschrieben, die hat er alle noch gesehen. Der Hiob, der hat ausgehabt, dass er auch noch 4 Generationen nach ihm kennenlernen durfte. Es war ein richtiger Ausharrer. Das allergrößte Ausharren am Ende eines Lebens aber finden wir beim Herrn. Dieses Ende war sein Kreuzestod. Dort harrte er, unser Herr, einsam und verlassen. Und jetzt kommen wir hin, ohne Hoffnung auf Hilfe. Der Herr war der einzige Mensch, der keine Hoffnung auf Hilfe in seiner Not hatte. Der Herr machte sich auch keine, weil er keine hatte. Und das, worauf er wartete, das war der Tod. Der Hiob wartete und erlebte ihn nicht. Und der Herr Jesus erwartete ihn, weil es keinen Ausweg für ihn gab. Und der Herr Jesus hatte einen Wunsch. Es mag makaber klingen, aber es ist wahr. Wenn doch der Tod ihn bald erlösen würde. Alles, was er erlebte, litt er als Mensch, wie du und ich. Am Kreuz, der Stätte unserer Schuld, ohne Hoffnung von Rettung, finden wir ihn, Christus, wie? Im Ausharren. Im Ausharren. Seine Erwartung war der schmachvolle Tod eines Gehängten. Das waren seine Erwartungen. Ausharren im Wissen, dass es für ihn weder Stellvertretung noch Hoffnung gebe. Können wir uns diese Herzensnot in unserem Herrn vorstellen? Freiwillig die Schuld anderer auf sich zu nehmen, um solch ein Martyrium zu erleiden? War der Herr am Schlusse über unsere Sünden und dem, was ihn traf, sehr verärgert? Nein. Wir lesen am Ende von Vers 11, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig sei. Das war die Wirkung. Das kam nach all den furchtbaren Erlebnissen am Kreuz als ein Ergebnis heraus. Und da müssen wir fragen, inwieweit bewirkte sein Kreuzestod überhaupt noch Mitgefühl und Barmherzigkeit, wo wir doch gar nicht ans Kreuz müssen, weil er doch den schmachvollen Tod für uns erlitt. Aber weil der Herr Jesus am eigenen Leibe erfuhr, wie es jenen ergehen wird, die ins Gericht kommen. Das war's. Denn er nahm unser Gericht auf sich. Und das war nicht gering. Und das war unendlich viel. Allein nur der Jakobus bringt als Schreiber des Neuen Testaments das Ausharren. Hiob strich Christus. Wohl deshalb, weil der Herr Jesus mit Jakobus familiär verbunden war und der Tod am Kreuz noch anders erlebt, wie es bei uns möglich ist. Wir nehmen die Dinge zwar als Wahrheit an, haben aber bis zu einem gewissen Grad einen Abstand. Gewisse Dinge können nur Angehörige einer Familie mitempfinden. Dass aber der Herr in seiner Liebe das Kreuz erduldete, hängt auch mit seinem Ausharren zusammen. Wie wichtig ist doch das Ausharren für das vor uns liegende Jahr. Brauchen wir Ermunterung und Licht in dem Verständnis des Ausharrens. Nicht ausharren in Sünden! Das bringt und zieht Gericht nach sich. Sondern ausharren in den Dingen des Glaubens und der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Leben wir in der Hoffnung ohne Trübsal, so sollen wir uns freuen, sagt Paulus in Römer 12, Vers 12. Überschattet aber Trübsal unsere Hoffnungsfreude, dann haben wir auszuharren, sagt er. Es geht bei Freude oder Trübsal gar nicht primär um uns, sondern um die Ehre Gottes. Das ist der Grund, weshalb wir auch ein Ja haben müssen, wenn Umstände der Not, die nicht in unserer Hand liegen, uns erreichen. Beide Zulassungen, Freude und Trübsal, geschehen zu Gottes Verherrlichung und liegen im Ablauf des Planes Gottes festgelegt. Sobald wir uns gegen die Führungen Gottes mit einem inneren Nein stellen, entziehen wir Gott das ihm Gehörende. Der Verlust liegt dann ganz auf unserer Seite, weil wir Gott nicht erlauben, Herr in allen unseren Bereichen zu sein. Der treue Herr möchte uns auch ganz besitzen, weshalb Jakobus in Kapitel 1, Vers 4 sagt, das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk. Ausharren an den Teilen unseres Lebens, wo wir es wollen, oder gern möchten, ist kein vollkommenes Werk und auch keine vollkommene Auslieferung an Christus. So wir zum Herrn stehen, so wie wir zum Herrn stehen, empfangen wir auch seinen Segen. Er lässt uns nicht leer hinausgehen. So wie wir zum Herrn stehen, sieht er uns im Glauben. Und ganz genau dabei erinnern wir uns der Worte Jesu in Matthäus 9, Vers 29. Euch geschehe nach eurem Glauben. und zwar an jedem von uns. Wir werden das ernten, was wir gesät haben. Und nicht anders, und Gott kann nicht anders, weil Gott die Wahrheit ist. Und eingangs hörten wir bereits darüber, wie eng miteinander Ausharren und Glauben liegen. Überhaupt vermögen wir dem Herrn zu dienen, wenn wir ausharren. Wie der Apostel Paulus in 2. Korinther 6, Vers 4 schreibt, sollen wir uns erweisen als Diener Gottes in vielem ausharren, steht da. Wer von uns liebt die Umstände, die zum Ausharren Anlass geben? Unser aller Fleisch sicherlich nicht. Indem wir aber unser Fleisch im Tode halten, vermögen wir den Worten in 1. Korinther 6, Vers 20 nachzukommen. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Hierzu gehört das Ausharren. Und um Gott zu dienen, bedarf es vielem Ausharren. Ob wir den Herrn Jesus überhaupt so lieb haben, ausharren zu wollen, ich meine nicht in der Sünde, sondern in seiner Nachfolge. Oder lieben wir das sündliche Fleisch mehr als den Herrn, der alles für dich gab? Vielleicht sagst du, das kann ich nicht. Das ist zweifellos richtig. Ist nicht falsch, dass wir solches nicht aus uns vermögen. Die Schrift aber sagt, was sagt sie? Alles, sagt die Schrift. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Christus. Philipper 4, Vers 13. Wir können es nachlesen. Wir sollen uns dafür kräftigen lassen. Nun wirst du wieder sagen, wie soll das gehen? Bitte beständig den Herrn, dass dein Herz mit der Liebe Gottes verbunden wird, und zwar so fest, wie du es zu tun vermagst von deiner Seite. Das Entscheidende macht dann der Herr. Das muss dir ein tiefes Anliegen sein, sonst fehlt es in der Sache am Glauben und dann geschieht nichts. Nur über die Liebe Gottes können wir das Ausharren des Christus ein kleines Stück erkennen. Das war auch Wunsch und Bitte des Apostels, als er in 2. Thessalonicher 3, Vers 5 schrieb, der Herr aber richte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Das ist es. Das ist das ganze Geheimnis, das zum Geheimnis des Christus zählt. Hast du ein Ja hierzu? Lieben wir den Erlöser mehr als unser Fleisch? Was wäre denn geschehen, wenn der Herr nicht ausgeharrt hätte mit dir und mir? Was wäre denn passiert? Was wäre denn unser Ende gewesen? Und in der Gerichtszeit der 70. Jahrwoche, wo es keine Gnade wie heute gilt, denn es ist die Zeit des Evangeliums des Reiches, da wird auch errettet.
wo es heißt, wer aber ausharrt bis ans Ende. Matthäus 24, Vers 13 bis 14. Und uns ist vorausgesagt, wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. 2. Timotheus 2, 12. Also ist unser Wandel hier, ausharren, maßgebend für die ewigkeitsbezogenen Dinge mitherrschen. Ausharren ist ein Stück Treue gegen Gott. In dieser Treue werden wir uns im Wort, die Leiden und Geduld, die Propheten als Vorbilder genannt. Die Ausharrenstreue steigert sich in Hiob, um in der unvergleichlichen Spitze unseres geliebten Herrn zu enden. Hiob frug noch in seinen Leiden, was ist meine Kraft? Die Weissagung über den Sohn Gottes in seinen Leiden nach Psalm 22, 15 lautet, meine Kraft ist vertrocknet, wie ein Scherben. Punkt, Punkt. Und in den Staub des Todes legst du mich. Hiob brauchte damals nicht zu sterben. Denn Gott hatte gesagt, nur schone seines Lebens. Hiob 2, Vers 6b. Christus der Herr aber, er musste sterben. Für ihn sollte es keine Stellvertretung, für ihn sollte es keine Schonung und keine Gnade geben. So sprach der Herr in Lukas 24, Vers 26, nach seiner Auferstehung musste nicht der Christus dies alles leiden? Und wir können sagen, ja, Herr Jesus, wir danken dir, weil du für uns ausgeharrt hast am Kreuz. Amen.